Labor für Entrepreneurship, Timo Müller, Nils Mahler, genau, Sie haben das aufgebaut. Ich sage es mal mit meinen Worten, was es ist, und dann korrigieren Sie mich. Es ist eine Online-Plattform, wo ich professionelle Dolmetscher bekomme, und zwar unmittelbar. Ich brauche einen Dolmetscher, bin im Gespräch, merke, irgendwie klappt das nicht, dann kontakte ich Sie, und das heißt, jederzeit und sofort ist ein Dolmetscher da, der dann in dieses Gespräch praktisch sich einbezogen wird. Und dann habe ich bei Bedarf unmittelbar schnell eine professionelle Übersetzung. Gebe ich es richtig wieder?
Ja, das war schon sehr, sehr gut. Also was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, dass wir den Dolmetscher sofort dazu holen, genau in den Gesprächen, in der Gesprächssituation, übers Telefon. Also wir bauen eine Dreierkonferenz auf zwischen der Person, die mit einer anderen sprechen möchte, deren Sprache sie aber nicht versteht, und diesem professionellen Dolmetscher.
Ja, jetzt sind wir hier, um zu gucken, was kann man aus so einem Konzept herausholen? Wie kann man so eine Idee entwickeln? Und ich sage mal frech, schön, aber ist die professionelle Übersetzung wirklich das Entscheidende? Also Übersetzer brauche ich, wenn ich in ein neues Land gehe, wenn ich meine Teekampagne woanders anbieten will, dann hole ich mir einen professionellen Übersetzer. Ist es doch eigentlich nicht. Worum es da geht, ist doch sowas wie eine kulturelle Übersetzung, also eine kulturelle Übertragung. Wenn ich nach Japan gehe, die gehen mit Tee völlig anders um, die gehen mit dem Billigargument völlig anders um, alles was billig ist, ist ganz schlecht. Wenn wir in Deutschland zumindest bei einem Teil der Bevölkerung haben, dass billig auch vernünftig sein kann und eine gute Sache sein kann. So. Also ich muss auch kulturell übersetzen. Das kann ja ein normaler Dolmetscher nicht.
Also ein Dolmetscher kann übersetzen, ganz klar, aber er kann auch die kulturellen Unterschiede merken. Also wenn jetzt zum Beispiel, das haben uns ganz viele Dolmetscher erzählt, dass wenn Sie jetzt Kontakt haben mit Japan und Sie sagen, ja, hallo, ich möchte jetzt hier gerne Tee verkaufen, dann wird der Übersetzer erstmal vielleicht 10 Minuten lang reden, um dann sozusagen Sie einzuführen. Das heißt, hier ist schon kulturell, aber auch sprachlich
in beides gefordert. Das ist mitgedacht, das ist toll, ja, ich kenne das. Also man, im Gegenteil, eine Dreiviertelstunde und dann an der Tür, wenn man sich schon verabschiedet, sagt man, warum waren Sie eigentlich hier? Ach so, aber das machen wir, das macht, wenn das Gespräch gut lief.
Es kann auch 15 Minuten dauern und am Ende sagt der Übersetzer ja.
Das wäre ja fantastisch. Antwort. Also der Übersetzer leistet die eigentliche Arbeit des Marketings.
Genau.
Das wäre toll. Also so ein Übersetzer möchte ich nicht haben. Trotzdem noch ein bisschen Idee öffnen. Also die erste Idee ist, es ist hilfreich, wenn ich blitzartig einen professionellen Übersetzer mir holen kann. Ich weiß ja auch nicht, spricht das gegenüber Englisch oder spricht er ganz schlecht Englisch. Und da ist es unhöflich zu sagen, mit Ihrem Englisch, das hat überhaupt keinen Sinn, sondern da holt man sich besser einen japanischen Übersetzer oder sowas. Jetzt lege ich mal Sichtachsen dran und sage, schön, das ist so eine, für mich wäre das so eine Anfangsidee mit dem Übersetzen, ja. Aber wenn ich ins Ausland gehe mit meinem Unternehmen, wir hatten die Situation, Teekampagne Japan und auch USA, zwei völlig andere Kulturen, und da haben wir ganz schöne, also Erfahrung gemacht, dass es sehr viel schwieriger ist, als wir uns das vorgestellt haben. Ich muss ja erstmal gucken, wie ticken die Leute dort? Wie ticken die eigentlich? Was nehmen die auf? Welche Teile meines Konzepts überzeugt? Welche Teile überzeugen überhaupt nicht, sondern klingen sogar negativ? Also ich habe zum Beispiel gelernt, Indien, das Wort Indien in Japan klingt nach schmutzig, billig, schlechte Qualität, bloß nicht anfassen, kann man sich anstecken mit irgendwelchen Krankheiten. Und weiß ich, Darjeeling ist äußerst sauber und liegt auch hoch und ist gar nicht so viel Verschmutzung. Ich war bei den japanischen Teeplantagen, die liegen im Flachland mit hoher Verschmutzung, hohen Chemierückständen, dürfen zum großen Teil nicht in die EU einführen, wegen hoher Belastung mit Chemie. Also die Realität ist genau das Gegenteil von dem, was so die Wahrnehmung ist, was sich Japaner unter Indern vorstellen. Die ja vielleicht dann an Neu-Delhi oder Slums denken und nicht an Darjeeling. Also eine Fülle von Problemen, auf die man so gar nicht kommt. Wenn ich jetzt Ihren Service ein bisschen weiterdenke und sage, dieses Thema helfen im Ausland in einer anderen Kultur, nicht in Holland oder Österreich, sondern in einer anderen Kultur zu verkaufen, ist ja nochmal sehr anspruchsvoll. Und da geht es ja gleich um mehr Geld. Also ob ich im Markt ankomme oder da eine Million versiebe, das ist ja ein Unterschied. Da kann ich auch jemanden, der mir wirklich hilft, gut bezahlen. Da bin ich immer noch gut bedient.
Also das Problem, was wir gesehen haben, als wir die Idee auch hatten, also uns ist die Idee im Urlaub entstanden, gar nicht so sehr beim Verkaufen. Und wir haben halt gesehen, dass das Hauptproblem von den KMU in Europa ist, dass es diese Sprachbarrieren gibt.
Auch bei den Deutschen, die sprechen schlechtes Englisch.
Eben. Ja. Und selbst wenn man irgendwie Deutschland und Schweden betrachtet, wo ja schon ein sehr enges Wirtschaftsverhältnis besteht, haben die Probleme miteinander zu kommunizieren. Und man muss gar nicht nach Japan oder Indien gehen, da sind die kulturellen Unterschiede dann noch größer. Aber allein in Europa gibt es eben Unternehmen, die verlieren, oder die KMU verlieren jedes Jahr 100 Milliarden Euro aufgrund der Sprachdefizite. Ja. Und das muss man sich vor Augen führen und dann erkennt man sehr schnell, dass da ein Riesenpotenzial dahinter steckt. Wenn man sagt, okay, in dem Moment, wo ich nach Schweden telefonieren möchte oder wo ich irgendwie nach Frankreich telefonieren möchte, mit meinem italienischen Partner telefonieren möchte, nutze ich so einen Service, der ad hoc da ist, wo ich keine Fixkosten habe. Ich muss auch kein Personal einstellen. Das heißt, hier spare ich eben Kosten und kann diesen Service dann nutzen, wenn ich ihn brauche.
Ja, gucken wir uns mal die Folie an mit den Sichtachsen. Im Sichtachsen legen. Also ich könnte sagen, eine Sichtachse ist, was brauchen Unternehmen? Marktkenntnis. Marktkenntnis heißt das kulturelle Verstehen, heißt, was ist dort die Wettbewerbssituation, wie müsste das Produkt vielleicht verpackt sein oder angekündigt werden und so. Das sind ja alles Sachen, die nicht aus der Welt sind, die man eigentlich anbieten könnte. Sehen Sie eine Chance zu sagen, also über das Übersetzen hinaus, gehen wir in diesen Bereich, der für den Kunden vielleicht noch wertvoller ist, als nur das Übersetzen?
Ja, also unsere Vision, die geht schon noch ein Stückchen weiter als das reine Dolmetschen. Unsere Überlegung ist, wenn wir Zugang zu sowohl einer Zielgruppe auf der einen Seite haben, als auch zu Dienstleistern auf der anderen Seite, ist es nur schlau und eine logische Konsequenz, dass man auch weitere Leistungen, Services anbietet, die von diesen Dienstleistern für diese Zielgruppe erbracht werden können. Ja. Und das geht in Richtung Produktmanagement jetzt vielleicht, das Sie ansprechen, dass man, wie ist der Fachbegriff, ich weiß es gerade nicht auswendig, wie man das nennt, also dass man halt Produkte lokalisiert, dass man auch sowas anbietet, kann schon ein nächster Schritt sein durchaus.
Ja. Und so eine Wettbewerbsanalyse, Marktanalyse, welche Konkurrenten hat das Produkt?
Genau.
Und
ja, schon. Aber ich glaube, also wirklich, dass es einen Grundbedarf schon mal gibt. Also zum Beispiel, uns wurde der schwäbische Schraubenhersteller genannt, der hat irgendwie, das sind 5 Leute, die können perfekt Schrauben herstellen, sind dort Weltmarktführer, können aber ihre Produkte nicht im Ausland verkaufen. Alleine um irgendwie mit Kooperationspartnern, das muss ja nicht immer ein Verkaufsgespräch sein, sondern alleine um das Produkt in einem anderen Land vorzustellen und mit Kooperationspartnern zu sprechen, würde es schon helfen, dem schwäbischen Schraubenhersteller dort jemanden zwischengestellt zu bekommen, der besetzen kann. Das Schwäbische ist als solches ja schon schwer zu verstehen. Und dann.
Das Auffallende ist natürlich, dass diese Schwaben, die berühmt sind auch für ihr schlechtes Englisch,
genau,
der deutsche Mittelstand generell, dass die ja hoch erfolgreich sind.
Genau.
Es muss an irgendwas anderem liegen, dass sie eigentlich von der ganzen Welt beneidet werden, um diese Art von, also wir haben ja haufenweise so Weltmarktführer mit irgendeinem kleinen Detail.
Genau.
Aber es liegt offenbar nicht an Sprache und der kulturellen Adaption.
Ich glaube, es gibt halt einen Mittler und dieser Mittler ist noch sehr teuer. Also der Mittler, der sozusagen das schwäbische Produkt nach Schweden bringt, das ist ja irgendeine Person, die dazwischen steht, noch. Und diese Person kann man ja, weil sie eben diese Sprachbarriere insofern bricht, kann man sie nicht immer, aber man kann sie ersetzen durch so einen Service.
Ja. Vielleicht eine andere Technik, Analogien ziehen. Nun kann man ja, wenn man andere Länder vor Augen hat, sehr ähnliche Probleme sehen. Also so Wettbewerbssituation ist eines, die Art der Verpackung, Japan extrem aufwendige Verpackung, haben wir gelernt, zweimal, besser dreimal verpackt. Die Kampagne ist das genaue Gegenteil. Und ich habe dann vorgeschlagen, dann machen wir es doch radikal anders, so zen, ganz grau und wirklich unscheinbar und radikal ohne Verpackung. Meine Gegenüber zuckten zusammen, blieben aber höflich, aber ich merkte so, oh wei, das geht überhaupt nicht. Und dabei ist ja zen eine japanische traditionelle Kultur und die Einfachheit ist eigentlich Teil des japanischen Philosophie, die ja in der Architektur und in vielem ist. Aber im Kaufhaus ist es genau umgekehrt. Da habe ich gesagt, also packen wir doch die alte japanische Kultur gegen diesen Marketing-Unsinn des Verpackens. Aber ich sah immer, wie bei meinen Ideen meine Gegenüber euch zusammenzucken. Und irgendwie sagten, es ist eine großartige Idee, aber ehrlich gesagt, sie glaubten nicht, dass ich das durchsetze. Das hörte ich regelmäßig. Wir waren in 6 großen Zeitungen, darunter dieser Asahi Shimbun mit immerhin 6 Millionen Auflage täglich und mit einem schönen Artikel und Foto und allem, hat uns nichts gebracht, hat uns irgendwie 100 Anfragen gebracht und die auch nur so irgendwie ohne große Folgen. Also Analogien, dass man sagt, wir können eigentlich aus dieser laufenden Arbeit heraus sammeln, machen ja die Beratungsfirmen gerne, die lernen dann aus den Sachen, die für diese auch noch bezahlt werden und bieten sie dann dem Nächsten an. Das ist ja, wie immer man das beurteilen will, aber so ein gutes Ertragsmodell. Also das, was man lernt und wofür man bezahlen wird, gleich eins weiter zu verkaufen. Wie sehen Sie das, wenn man solche Analogien zwischen diesen, also zieht, was das vieles Gleiches ist, wenn man in ein neues Land geht, dass man daraus noch eine Ertragsmechanik anbindet? Also je mehr Stellen man die Kuh melken kann, desto besser doch.
Ja, also wir sind ja jetzt erst seit Montag live. Aber wir haben es natürlich schon, also wir haben schon eine Vision dahinter und wir möchten halt Lingoking, das ist so die Zukunft, zu dieser Plattform ausbauen für Sprache, für kulturelle Unterschiede. Ja. Also wenn man dieses eben hat, diese Analogie, die Sie angesprochen haben, ist es für uns super spannend. Vor allen Dingen, weil wir Statistikwerte auch erstellen können, wo finden zum Beispiel die meisten Transfers statt. Also zwischen welchen Ländern, wo finden Schwierigkeiten statt, weil die Dolmetscher uns natürlich Feedback geben können. Sie haben ein eigenes Wiki, wo sie auch die Kommunikation teilweise eintragen können. Spannend ist natürlich auch, ich weiß gar nicht, ob wir das sagen dürfen, aber man könnte im Prinzip natürlich auch die Telefone zum Teil nutzen, also die Gespräche, die dort stattfinden, natürlich nur mit vorheriger Einwilligung nutzen, um daraus Sprachfiles wiederum zu generieren und die Universitäten zur Verfügung zu stellen, die daraus etwas automatisieren können. Also da finden auch schon Gespräche statt. Also es ist eben sehr, sehr spannend, dieser Markt, also Sprache als solches.
Und eine hohe Meinung von Universitäten, dass die so praktisch sind. Na gut. Also dieses aus der Anfangsidee noch mehr machen, genau. Da sind Sie noch drin und sind auch ganz am Anfang. Jetzt will ich Sie damit nicht weiter piesacken, aber eine Frage, ich sage immer, die Idee muss zum Gründer passen. Muss zum Gründerteam passen. Wie sieht das bei Ihnen aus? Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Passt es zu Ihnen als Person?
Ja, also schon. Wir sind tatsächlich, und es ist nicht gelogen, aus eigenem Bedarf auf diese Idee gekommen. Wir waren zusammen in Urlaub. Also es ist eigentlich ganz schön, wenn Ideen dort entstehen. Ja. Wir wollten in Urlaub, besser gesagt, und zwar nach Korsika mit dem Auto, sind durch ganz Italien gefahren mit dem Auto, haben es auf die Fähre geschafft, haben es von der Fähre runter geschafft und dann nach 2 Kilometern war das Auto kaputt, total Schaden. Und also es war ein neuer Mazda hätte uns helfen, ach, das darf ich nicht sagen wahrscheinlich, Autohersteller hätte uns helfen müssen, Versicherung hätte uns helfen müssen und die waren alle überfordert mit der Situation, weil es Hauptreisezeit war und wir mussten alles selbst organisieren, wir mussten uns den Mietwagen selbst organisieren, wir mussten uns die Rückreise selbst organisieren, die Rückreise vom Auto, ja, weil es war kaputt, es wollte nicht mehr. Und da ist uns diese Idee gekommen, weil wir eben auf Französisch das alles machen mussten und unser Französisch meins extrem, Nils ja, ein bisschen weniger noch zu wünschen übrig lässt. Er hat es dann irgendwie gemeistert. Da dachten wir, es wäre klasse, wenn wir einen Service hätten, der uns in dieser Situation spontan einen Dolmetscher zur Verfügung stellt und hilft.
Also ein eigenes Problem gehabt und genau. Gesagt, wie kann ich das, eine gute Methode.
Dass genau. Man,
ja, genau. Ja. Und gut, das ist jetzt die Situation gewesen, aber fühlt man sich wohl in so einem Übersetzungszusammenhang, ist das, Sie könnten ja wählen, Sie können ja sagen, ich gebe alles ab, was machen Sie als Gründer, ich weiß nicht, ob Sie schon Mitarbeiter haben oder was, wenn Sie noch keine haben, wie verteilen Sie es untereinander?
Also wir kommen aus ein bisschen unterschiedlichen Ecken, haben auch 2 weitere Mitgründer bei uns im Team und unsere Kompetenzen ergänzen sich da schon ganz gut, also ich habe eher den technischen Projektmanagement-Background, Nils ist der Sales- und Marketing-Spezialist. Und wir haben noch einen Techniker mit an Bord und noch einen Designer mit an Bord und so ergänzt sich das eigentlich sehr, sehr gut. Also das Team, das haben wir gleich von Anfang an gemerkt, ist die wohl wichtigste Komponente bei so einer Gründung. Und da haben wir von Anfang an einen sehr großen Fokus drauf gelegt, dass wir eben die Kompetenzen, die uns fehlen, früh dazu holen und die extrem wichtig sind, auch wirklich ins Team integrieren, vollwertig, dass wir da nicht auf Dritte von außen angewiesen sind.
Team ist ein spannendes und komplexes Thema. Manche Teams funktionieren, viele funktionieren nicht. Bei Ihnen scheint es zu funktionieren. Was ist wichtig? Worauf muss man achten?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man den Partner oder den Kunden, also in diesem Team, ganz viel Freiheiten gibt. Also das merken wir, weil wir haben einen Designer mit im Team, der tickt ganz anders. Wir haben einen Entwickler im Team, der tickt noch weiter anders. Und wir haben uns beide, wir sind auch total unterschiedlich. Das heißt, jeder, wenn er seinen Aufgabenbereich hat, muss irgendwie schauen, wie er Aufgaben löst. Und man sollte nicht beginnen, irgendwie ständig reinzureden und zu sagen, hey, das sieht aber so nicht gut aus. Sondern man muss auch die Freiheiten lassen. Und am Ende kommt, weil es sind die Experten, die das letztlich machen, kommt für das Team eigentlich das Beste raus. Das haben wir irgendwie so gemerkt. Also man muss wirklich Freiheiten geben.
Genau, das gibt auch eine ganz andere Motivation, also für alle Beteiligten.
Das heißt, man kann es nicht hierarchisch anordnen, sondern jeder hat eine Stimme und muss sehen, dass sein Feld in der Gesamtlösung berücksichtigt wird.
Genau.
Und man über diese vier Felder hinüber sozusagen drumherum eine gute Lösung findet, gemeinsam.
Also ein gemeinsames Ziel, aber wie man es dann erreicht.
Und nicht Fachegoismus, sondern Sie müssen das zusammenlegen
und
zusammenfinden.
Genau.
Und das klappt in der Diskussion?
Das klappt sehr gut. Ja. Also ich glaube, Hierarchie kann funktionieren bei Unternehmen, die 500 Mitarbeiter mehr haben vielleicht. Aber wir sind der Meinung, dass bei so einer Größe es überhaupt keinen Sinn macht, wenn man sich mehr blockiert gegenseitig und die Kreativität vor allem hemmt. Und Kreativität ist in so einer frühen Phase, wie die Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, eine ist, super wichtig.
Ja. Immerhin haben Sie den Prozess der Ideenentwicklung, Ausarbeitung abgeschlossen und haben jetzt gegründet und sind schon ein paar Tage in der Praxis. Was wäre eine Empfehlung an uns hier, an viele von uns, die noch mitten im Prozess der Ideenausarbeitung sind?
Also eine Empfehlung ist, Plan machen schön und gut, aber nicht zu viel Liebe reinstecken, weil es läuft doch ganz anders.
Das ist sogar belegt, 70% gesagt in der Studie, der Annahmen eines Businessplans erweisen sich als falsch.
Ja, und das ist auch ganz normal, denke ich. Und gerade wenn man in einem Bereich unterwegs ist, wie wir das sind, der so noch nicht existiert, man kann Annahmen treffen, aber das ist, es ist ein Glücksspiel. Und da muss man ganz offen und ehrlich mit umgehen und darf sich selbst nicht zu viel vormachen. Und das wäre ein Tipp vielleicht.
Und erkennen, dass man falsche Annahmen hat und die rasch ändern.
Genau, also das ist auch ganz wichtig.
Riding a dead horse. Mhm. Abschneiden und nicht weitermachen.
Absolut, das ist auch total wichtig. Also auch das eigene Konzept, bereit sein, es umzuwerfen, und zwar zu jedem Zeitpunkt, egal wie weit man vorangeschritten ist. Dass man wirklich offen ist für andere Richtungen, wenn man feststellt, dass die man gerade eingeschlagen hat.
Das ist nicht einfach, weil viele Leute dann festhalten oder mit den Banken dann, und dann will die Bank, das natürlich sind die Meilensteine, die dann im Businessplan festgelegt sind, und dann macht man weiter, obwohl man eigentlich merkt, das läuft nicht richtig. Die Kampagne war sehr ähnlich. Wir haben irgendwann gemerkt, der Versand lief überraschend am besten. Den hatten wir überhaupt nicht so richtig vorgesehen. Es hat sich rumgesprochen und Berlin ist nicht so Teetrinkerland. Und wir kriegten auf einmal von außen viel Bestellung. Also mussten wir blitzartig einen Versand aufbauen. Heute sind wir ein Versandhaus. Wir haben ungefähr 5% zu stationären Verkauf, mehr so als Überbleibsel von früher. Aber der Versand, also das war nicht vorgesehen. Ich hatte nie geglaubt, dass die Teekampagne ein Versandunternehmen wird. Aber irgendwann haben wir es gemerkt und gesagt, na dann ist es so, also jetzt müssen wir gucken, dass wir das gescheit aufbauen.
Genau, die meisten Chancen ergeben sich aus Situationen, die nicht geplant sind. Das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben.
Ja, ja.
Und man muss halt offen sein, diese Chancen dann auch zu nutzen und anzunehmen.
Und der Erfinder des Businessplans war, glaube ich, ein Jeffrey Timmons aus Babson, jedenfalls sieht man den so an. Der hat gesagt, im Moment, wo der Businessplan den Drucker verlässt, ist er auch schon veraltet. Und wenn ein Kunde kommt, sich um den Kunden kümmern und nicht um den Businessplan. Aber leider Gottes kriegt dann der Businessplan so eine Eigendynamik und ist so eine Versicherung für die Banken für ihren Kredit. Und dann kriegt der einfach ein Element, was eigentlich hindert, sehr rasch zu lernen und zu sagen, sorry, war falsch. Nächster Punkt. Ist Ihre Erfahrung auch?
Ja, schon. Ja. Also es ist vor allen Dingen... man hat auch, also in der jetzigen Phase hat man tatsächlich auch jeden Tag irgendwie eine neue Entscheidung, die man treffen muss. Man irgendwie sieht, es geht doch irgendwie nicht so ganz auf, oder man sieht das Interface, das man gebaut hat, wo man irgendwie Wochen dran saß, das ist schwierig vielleicht eventuell, und dann muss man sich neue Dinge ausdenken. Also in der jetzigen Phase geht es wirklich nicht, dass man den Plan irgendwie für die nächsten 3 Wochen aufstellt. Das ist unmöglich.
Ich werde oft gefragt, wie lange soll ich denn an meinem Konzept arbeiten, bevor ich dann in die Praxis gehe? Kann man lange darüber streiten, theoretisch. Was ist so Ihre Erfahrung? Vorbereiten ist ja gut, aber wie lange und wann ist es so weit, dass man sagt, so jetzt gehen wir auch in die Praxis?
Also das, was man tut und mit dem man dann jetzt in unserem Fall online geht, sollte schon gut vorbereitet sein, aber es ist wichtig, dass man sich extrem einschränkt und fokussiert. Dass man also nicht jetzt die eierlegende Wollmilchsau für alle erschaffen möchte mit ganz vielen Funktionen, von denen wir gar nicht wissen, ob die überhaupt gebraucht werden, sondern wirklich funktional extrem einschränken, fokussieren und das, was man aber dann anstrebt, das schon ordentlich machen. Ja.
Also einfach machen.
Einfach, super viel. Einfach. Einfach ist ganz wichtig.
Ja. Ja, schön. Ja, auch da noch Gelegenheit, dann hinterher im Einzelnen zu diskutieren. Ganz vielen Dank an unsere